Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Österreich streitet darüber, ob politischer Islam ein guter Oberbegriff ist für Gewalt, die sich auf den Islam beruft, und will ihn erforschen. Wir haben es gerade gehört. Wenn es um einen zu radikalen Islam geht, dann schaut man in der Debatte gerne auf die Moscheen und ihre Imame. Gut 2400 Moscheen gibt es in Deutschland. Sie werden von außen, also von denen, die nicht muslimisch sind, oft mit Misstrauen betrachtet. Als der Ort nämlich, an dem durch fanatische Imame religiöse Radikalisierung geschieht. Die Islamwissenschaftlerin Aisha Almila Akca ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Islamische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität. Sie hat Moscheeleben in Deutschland erforscht. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Sie sind Islamwissenschaftlerin und Sie sind auch Politikwissenschaftlerin. Können Sie mit dem Begriff politischer Islam etwas anfangen? Also leistet der, was er soll, nämlich gewalttätigen Islamismus vom religiös verstandenen Islam abzugrenzen?
Tatsächlich glaube ich, dass eher weniger. Tatsächlich sehen wir auch, dass es eine breite Debatte darüber gibt, auch unter Muslimen und Musliminnen. Kein Muslim und keine Muslimin, die ich kenne, würde von sich selber behaupten, ich bin Anhänger oder Anhängerin eines politischen Islams. Ich habe mich selber tatsächlich auch wenig damit beschäftigt, weil es in meinen Forschungen mir kaum begegnet ist.
Sie haben sich mit etwas beschäftigt, was beim Blick von außen ganz oft aber tatsächlich als Hotspot des sogenannten politischen Islam wahrgenommen wird, nämlich mit der Moschee. Die wird wahrgenommen als der Ort, an dem sich Muslime treffen, um sich zu radikalisieren. Das wird dann noch verstärkt durch Medienberichte, die Blicke in die geheime Giftküche der islamistischen Radikalisierung versprechen. Und wenn man nüchtern guckt, dann kann man allein schon von den Zahlen her sagen, so kann es wahrscheinlich nicht sein, wenn es 2400 Moscheen gibt. Das werden in der Mehrzahl wohl ganz gewöhnliche Orte sein, an denen ganz verschiedene Menschen verschiedene, mehr oder weniger mit Glauben verbundene Dinge tun. Klingt banal, aber muss man wahrscheinlich erstmal so deutlich sagen. Eine Moschee ist eben nicht nur das Freitagsgebet. Was haben Sie in der Moschee erlebt?
In den Moscheen, in denen ich meine Forschung gemacht habe, waren tatsächlich die Freitagsversammlungen mitsamt der Freitagsgebete und der Freitagspredigten nicht unbedingt zentral im Leben der Muslime und Musliminnen. Tatsächlich muss man ja auch bedenken, berufstätige Muslime und Muslimen können freitags nicht immer unbedingt zu den jeweiligen Mittagszeiten die Moschee aufsuchen. Deswegen ist zum Beispiel der Karfreitag, der ja immer ein Feiertag ist und immer frei ist, für die allermeisten Berufstätigen zumindest, dann auch der einzige Tag im Jahr, in dem sehr viele männliche Muslime die Moschee aufsuchen zum Freitagsgebet. Tatsächlich, wenn man diesen Blick von den Freitagsgebeten, den Freitagspredigten abwendet, sieht man andere Menschen, Frauen auch vor allem, und man sieht andere Formate. Man sieht auch vor allem die spirituellen Formate und Unterricht und sehr viele Gebetseinheiten, sehr viele Gebetszirkel, Treffen, Unterricht, karitative Tätigkeiten, Moscheefeste und natürlich die gesamte Breite der Spiritualität, die durch religiöse Feiern, Lobpreisungen, Hymnen und gemeinsame Aktionen gelebt wird.
Dann gucken wir doch mal genauer auf die Entwicklungen, die Sie da gesehen haben. Eine, das fand ich ganz spannend, ist die, dass die als zentral wahrgenommene Stellung des Imams gar nicht so wichtig ist, sondern dass das eher ein europäisch, vielleicht auch ein christlicher Blick auf den Islam ist. Nämlich zu sagen, an einer Religion, da sind vor allem die Lehrtexte und die Experten wichtig, also die Priester, Pfarrer, Pastoren oder wie sie auch immer heißen. Und sie sagen, in der Moschee, in der Moscheegemeinde, bei den Menschen, die eine Moschee besuchen, gibt es noch ganz andere wichtige Menschen. Wer sind das und wie gewinnen die ihre Autorität?
Das ist mir schon seit längerem aufgefallen gewesen, weswegen ich auch dann diese Forschung angefangen habe, nämlich dass Imame gar nicht so die zentralen religiösen Autoritätsfiguren sind, die man oft von außen auf Imame, seien es nur negativ gesehen als Hassprediger oder sei es positiv wahrgenommen als Integrationslotsen, gesehen werden. Es sind zum Beispiel auch Koranschullehrer, Lehrerinnen dann auch vor allem, Menschen, die Gruppen leiten oder die Vorstände, an die denkt man oft gar nicht, weil es sich hier um nicht theologisch ausgebildete quasi Laien handelt, Nicht-Experten, Nicht-Expertinnen habe ich die genannt, die aber durch ihr Standing in der Gemeinde, dadurch, dass sie die Gemeinden aufgebaut haben, schon seit Jahren im Vorstand aktiv sind, sehr viel Zeit, sehr viel Geld investieren, damit die Moschee aufrechterhalten bleiben kann, dann kann dann ein Imam, der vielleicht nur für ein paar Jahre da ist oder nur für einen kurzen Zeitraum, wie beispielsweise im Ramadan, gar nicht so dieses autoritative Standing entwickeln, die von einem Imam erwartet werden könnte.
Das heißt, der Imam ist jemand, der dann für die besonderen Ereignisse manchmal einfach nur herangezogen wird, aber das Alltagsleben, also dieses Gewebe, das die Moschee trägt, das wird von anderen geleistet.
In der Regel ja. Also Imame sind immer in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einem Vorstand. Und selbst in DİTİB-Gemeinden, in denen die Imame aus der Türkei kommen und dort auch türkische Staatsbeamte sind, können nicht darauf sich berufen, dass sie jetzt hier Autoritätspersonen sind, weil sie ja von einer religiösen Institution kommen. Also es kann auch angefochten werden. Wir sehen aber natürlich trotzdem, dass durch die theologische Ausbildung, die ein Imam vorweisen kann und durch die Art und Weise, wie er zum Beispiel Gespräche führt, wie er Religion erklären und vermitteln kann, natürlich eine Autoritätsperson sein kann.
Die Moschee, das sagen Sie auch ganz deutlich, ist natürlich erstmal von dem, wie man sie wahrnimmt, wie sie sich gibt, ein von Männern dominierter Raum. Und trotzdem spielen Frauen da eine ganz wichtige Rolle, tragen ganz viel von dem, eben von dem vielfältigen Leben, das dort stattfindet. Und, das fand ich ganz spannend, diese Frauen, denen ist vor allen Dingen erstmal wichtig, dass sie eigene Räume haben. Es geht so gar nicht darum, dass auch Frauen Imaminnen werden dürfen und vorbeten dürfen, sondern es geht darum, einen eigenen Raum zu haben.
Ja, das stimmt. Wenn wir uns aber anschauen, wie Moscheen in Deutschland entstanden sind, dann sind das in erster Linie Männerorte gewesen. Die Männer haben einen Raum geschaffen, in denen sie ihre Gebete vor allem am Freitag zusammen begehen konnten. Schon seit den 80er Jahren sehen wir, dass Moscheen auf zum Beispiel Saaltrenner zurückgreifen, um Frauen den Besuch der Moschee zu ermöglichen. Also gemischtes Publikum haben wir eigentlich so gut wie nie. Aber dass Frauen in den Gebetssälen auch einen Platz haben, dann sehen wir die Entwicklung, dass es immer mehr eigene Räume gibt, eigene Räumlichkeiten gibt, die von Abstellkammern über im Keller irgendwo neben dem schön geschmückten Gebetssaal, der dann nur für Männer reserviert ist. In den Moscheeneubauten Anfang der 90er Jahre hat man zum Beispiel die Frauenräume vollkommen vergessen. Das kommt dann erst wieder ab Mitte 90er, Ende 90er, dass in den Moscheevorhaben dann auch großzügige Räume für Frauen bereitgestellt werden. Das ist ein Kampf der Frauen. Die haben dafür gekämpft, dass sie diese Räume bekommen und damit einhergehen dann auch, dass sie dort ihre eigenen religiösen Formate, aber auch sozialen Formate leben und entwickeln können. Unterricht beispielsweise ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Moschee wird genutzt als ein Ort, an dem Frauen Wissen erwerben. Das heißt, Frauen erwerben Wissen in der Moschee von Frauen für Frauen. Und das bedeutet natürlich auch wieder religiöse Autorität, die von Frauen ausgebildet wird. Tatsächlich sind ja Frauen, die als religiöse Expertinnen Unterricht geben, kleinere religiöse Feiern oder auch größere religiöse Feiern unter Frauen ausrichten oder auch mal das Gebet unter Frauen selbst leiten, also nicht vor einem gemischten Publikum, sondern nur vor Frauen, die sehen sich nicht als Imaminnen, die sehen sich aber durchaus als Predigerinnen, als Lehrerinnen und das sind auch die Titel, mit denen sie angesprochen werden, also Frau, Lehrerin, Hoca. Ist so ein Begriff auf Türkisch beispielsweise. Und das bedeutet, dass Funktionen, die ein Imam hat, die ein männlicher Imam hat, dann auch von den Frauen angeeignet wird, bis auf die Frage der Gebetsleitung, vor allem durch mischten Publikum.
Bei der Deutschen Islamkonferenz in dieser Woche wurde angekündigt, es wird ein Institut für die Ausbildung von Imamen geben, für in Deutschland, für deutsche Gemeinden mit Anschubfinanzierung vom Staat. Was meinen Sie, ist das ein richtiger Schritt oder liegt da auch wieder der Fokus zu sehr auf dem Imam als dem Haupt der Gemeinde?
In den Planungen wird zwar Imam gesagt oder Imam-Ausbildung gesagt, tatsächlich geht es da aber auch um ganz andere Bereiche, die ein Imam abdecken muss. Also von Gebetsleitung über Koranrezitation und Ausrichtung religiöser Feiern und vielleicht auch ein Stück weit Gemeindeleitung geht es ja auch um die Frage des sozialen Beistands, der sogenannten Seelsorge, die dann auch gar nicht unbedingt von einem Imam selber gemacht werden müssen, sondern von anderen Akteuren und Akteurinnen, die es heute jetzt auch schon gibt. Insofern sind diese Planungen für eine Imam-Ausbildung, auch wenn sie den Begriff Imam in sich tragen und damit so ein Fokus nur auf Imam vorhanden ist, aber wir sehen vom Arbeitsfeld her und von den Funktionen, die ein Imam hat, eine sehr große Bandbreite. Und dann können das natürlich auch wiederum Frauen durchaus in Anspruch nehmen und machen.
Haben Sie aus Ihrer Forschung Ideen mitgenommen, wie man diese Vielfalt muslimischen Lebens, also die verschiedenen Akteure, die verschiedenen Dinge, die sie tun, die verschiedenen Arten zu glauben, wie man die besser in den Blick bekommen und abbilden kann, wie man also von diesem Block der Islam wegkommen kann?
Indem man sich tatsächlich diese vielfältigen Formen auch anschaut. vielleicht auch gar nicht so sehr auf Moscheen hin reduziert, obwohl Moscheen Multiplikationsorte sind, an denen eben Gemeinschaft gelebt wird. Zugleich gibt es aber auch außerhalb von Moscheen Initiativen aus dem umweltethischen Bereich beispielsweise oder aus dem Jugendbereich und natürlich auch ganz groß aus dem Frauenbereich, die ihre eigenen Verbünde und Verbände gründen, in denen sie Islam eben anders leben und sagen, Islam bedeutet nicht nur 5-mal am Tag beten, sondern auch, dass wir eine Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, dass wir Verantwortung für die Menschen übernehmen, nicht nur für Muslime und Musliminnen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ich hatte den Eindruck, als ich meine Forschung gemacht habe, dass diese Bereiche viel zu wenig Beachtung erhalten, dass wir da immer sehr stark auf einzelne Punkte schauen, wie ist das Verständnis von Demokratie oder welche Affinität zu Gewalt oder nicht hat man und ähnliches. Und das schränkt aber die Diskussion tatsächlich sehr ein und auch das Bild. Aber gleichzeitig führt das auch auf Seiten der Muslime und Musliminnen dazu, dass sie sich etwas frustriert fühlen, dass sie immer wieder mit diesen Themen konfrontiert sind, die schon auch wichtig sind, wie wir ja auch immer wieder sehen, dass aber positive Entwicklungen so marginalisiert wird und gar nicht in den großen Debatten auch auftaucht.
Was suchen muslimische Gläubige in der Moschee und wie kann man das in seiner Vielfalt wahrnehmen? Die Islamwissenschaftlerin Aisha Almila Akca hat dazu geforscht. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wenn Sie mehr wissen wollen, der Forschungsbericht von Aisha Almila Akca ist gerade veröffentlicht worden unter dem Titel Moscheeleben in Deutschland, eine Ethnographie zu islamischem Wissen, Tradition und religiöser Autorität. Erschienen bei Transkript. 436 Seiten für 39 € für das gedruckte Buch oder auch als Open Access zum Umsonstlesen über die Internetseite des Verlags. Das ist durchaus eine herausfordernde Lektüre. Das Buch ist ja immerhin auch eine Doktorarbeit, aber es eröffnet einen ganz großen Reichtum an Beobachtungen.